Wow, hier ist ja richtig was los. Schön. Aber dass du uns durch die Lappen gegangen bist, das heißt, es ist ja noch eine Woche, also wir können noch mal reden, ja? Es ist ja schön, dass Gott, es ist ja schön, dass Gott jeden dahin stellt, wo er haben will. Und dann können solche Dinge dann mal genau das bewirken, dass man dahin kommt, wo Gott einen haben möchte. Schön. Ich freue mich mit für euch. Und ja, Andreas, was Israel angeht, also du kannst ungefähr für den Preis hinkommen, wie du nach St. Pauli kommst. Da musst du nur 11 Stunden in Bulgarien warten und möglichst so eine kleine Tasche mitnehmen und die 3 Unterhosen auf einmal und 2 T-Shirts auf einmal und so anziehen. Alles Weitere dann am Mittwoch. So viel dazu. Und jetzt möchte ich auch noch mal beten. Vater, wir möchten unsere Herzen öffnen für das, was du für uns heute hast. Und ich danke dir, dass das durchaus eine Fortsetzung von dem ist, was wir gerade miteinander gehört haben. Amen. Ach Jesus, die Woche war anstrengend. War so viel los bei uns. Und ja, gestern hatten wir noch den Kindertag, da hatte ich fast das ganze Programm zu machen und jetzt noch schnell die Predigt hinter mich bringen und dann kann ich so richtig schön die Beine hochlegen. Danke dafür. Nee, André, du hast dran gedacht, dass jetzt heute Nachmittag auch noch Kindertag ist, ja? Ja, okay, dann machen wir das auch noch. Aber morgen ist ja der freie Pastorenmontag und dann lege ich so richtig schön die Beine hoch und freue mich drüber. André, wir haben 3 Kindertage. Na gut. Und außerdem sind ihr schon mal, ist ja schön mit den Gemeindeveranstaltungen und so, aber sind ihr schon mal die Leute von außerhalb der Gemeinde aufgefallen? Hast du da eigentlich noch so richtig Kontakte oder wäre der Montag vielleicht nochmal ein schöner Tag oder der Dienstag oder was, um da auch weitere Kontakte zu pflegen? Ja, Jesus, ja, ich sehe schon. Aber in 2,5 Jahren bin ich in Rente. Ja? Keep cool, André. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Über die Rente reden wir dann später. Ich hätte da so ein paar Ideen. Ja, so ungefähr dürften sich die Jünger gefühlt haben in der Situation, aus der ich euch heute... Bist du jetzt mal ruhig da unten? Also da müsst ihr was dran tun. Ist das Taufbecken? Ja? So. Okay. Bisschen strange. Ich glaube, ich gehe auf die andere Seite da. Den es hier ging. Hallo? Ja, danke. Und zwar finden wir den in Markus Kapitel 6, Vers 34. Ja, ab Vers 30. Die Apostel sammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein, aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen vor ihnen an. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, oder bei Luther steht, jammerte ihn. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er erwiderte: Gebt ihr ihnen
zu essen. Ruht euch aus. Fängt doch schön an alles, ne? So schön die Füße hochlegen. Und Jesus hat ihnen ja dieses Angebot gemacht. Ja, kommt mit an eine einsame Stelle, ruht euch aus. Ist das vielleicht die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus sich verkalkuliert hat? Nicht mit den Leuten gerechnet hat, die da kamen? Oder wollte er seine Jünger auch ein bisschen vielleicht testen? Es wäre ja eigentlich ihr gutes Recht gewesen, seins und das seiner Jünger, jetzt mal richtig schön auszuruhen. Aber dann sieht Jesus diese ganzen Menschen und bringt das nicht übers Herz zu sagen, so Leute, kommt, jetzt geht mal wieder nach Hause. Wir haben jetzt uns einen Tag frei genommen, ja, heute ist unser Montag und deshalb geht mal schön alle wieder nach Hause. Hier steht, er sah sie. Und das erinnert mich ungeheuer an unsere Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er sah diese Menschen und er sah sie nicht nur so, wie ich jetzt euch so sehe oder so, sondern er sah sie. Er sah die Menge und er sah jeden Einzelnen in der Menge. Und das ging ihm ans Herz. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Avatar, die neue Folge, gesehen hat. Wir waren letzten Sonntag mit unseren Jugendlichen im Kino, 3 Stunden 10 Minuten, schon ein langer Film, aber ein toller Film. Da sind also Menschen, die müssen fliehen und fliehen in eine andere Gegend ihres Planeten und werden dort relativ schlecht aufgenommen. Ja, alles, was sie machen, machen sie verkehrt und so sehr sie auch sich bemühen, es richtig zu machen, es gelingt einfach nicht und sie werden gemobbt, sie werden geärgert, die Teenager vor allen Dingen werden gemobbt von ihren Altersgenossen. Und auf einmal sagt zu einem dieser Teenager, die Tochter des Häuptlings, selber Teenager, ich sehe dich. Und das ist in dieser Sprache sowas wie eine Begrüßung gewesen, aber ging viel tiefer als eine Begrüßung. Ich sehe dich, das bedeutet, jetzt sehe ich dich mit deinen Stärken und Schwächen. Ich sehe dich als Person, ich sehe, was du brauchst. Ich sehe, dass du viel geben kannst. Ich sehe dich, dass du wichtig bist. Und am Schluss des Films, und das war ganz berührend, sagt auch der Vater von diesem Teenager, der die ganze Zeit an ihm rumgekrittelt hat und seine ganzen Fehler, die er ja auch zeigte, auf den Tisch gelegt hat und dann, oder auf den Tisch gebracht hat. Und dann sagte der Vater auf einmal, ich sehe dich. Jesus sieht auf diese Art und Weise. Das ist nicht nur eine Begrüßung, hey, ich sehe dich, sondern du bist mir wichtig. Und du bist mir in diesem Moment so wichtig, dass ich alles andere stehen und liegen lassen kann, meinen schönen freien Tag mir nicht nehmen muss, sondern Jesus sagt, ich halte jetzt erstmal, ja, normalerweise also würde ich jetzt nicht unbedingt eine große Predigt halten, wenn ich jemanden sehe. Ne? Also braucht ihr keine Angst zu haben, ihr geht auf mich zu und ich sage, ich sehe dich, jetzt hör mal zu und die nächsten anderthalb Stunden bist du belegt. Nein, zuquatschen, das ist nicht mein Ding. Aber Jesus Ding auch nicht. Aber Jesus sieht, dass diesen Menschen Lehre fehlt, dass ihnen das fehlt, dass sie mehr von ihm und von Gottes Reich verstehen. Und da nimmt er sich Zeit für, das ist ihm wichtig. Er sah, dass die Menschen waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Nein, Jesus ist kein Workaholic, der also den ganzen Tag irgendwie was tun muss, ein zwanghaft Getriebener, der meint, ich habe noch nie genug getan und muss noch immer mehr tun und immer mehr tun. Ja, das kann ja manchmal in der Gemeinde auch passieren, dass man sich so als Workaholic darstellt, dass man also immer was tun muss, weil man angetrieben ist. Work, Werke. Ja, man muss Werke tun, damit man vor Gott genug ist, damit man sich nicht so klein und unscheinbar fühlt. Doch, wir dürfen uns klein und unscheinbar fühlen, weil wir einen großen Gott haben. Das ist nicht das Thema. Wir brauchen keine Workaholics zu sein. Aber Jesus ist ein Loveaholic. Ein Liebessüchtiger. Einer, der die Menschen so liebt, dass sie ihm so wichtig sind, dass er dann auch auf manches verzichten kann. Liebe ist seine Antriebskraft und Liebe kann durchaus auch Adrenalin fördern. Das wisst ihr von eurer ersten Verliebtheit wahrscheinlich. Ne? Also dann kann man auch manches mehr leisten, als man eigentlich in der Lage gewesen wäre, weil es nicht ein Zwang ist, der einen antreibt, sondern weil es ein liebevolles Herz gegenüber dem Menschen ist. Und dann hätte Jesus ja wenigstens den Jüngern sagen können, so, ihr nehmt euch Urlaub, ich mache das hier schon. Er sagt es nicht. Und ich weiß auch nicht, was die Jünger in der Zwischenzeit gemacht haben, in der er so lange gepredigt hat. Ob sie gesagt haben, komm, wir setzen uns mal hier in die Ecke, wir ruhen uns mal ein bisschen aus, lass den mal reden. Oder ob sie aktiv dabei waren, mit aktiv zugehört haben, steht da nicht. Aber irgendwann am Abend sind sie genauso müde wie vorher oder noch müder. Und dann kommen sie zu Jesus und sagt, schick sie weg. Und jetzt sagt Jesus nicht, ja, habt ihr ja recht, wir hatten ja eigentlich Urlaub. Ne? Also gut, jetzt haben wir lange gemacht und jetzt holen wir unseren Urlaub nach oder unseren freien Tag. Ja? Jetzt sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Bah. Also Jesus-Nachfolge ist keine Wellness-Oase. Wir haben manchmal so das Gefühl, wir müssen den Leuten sagen, kommt zu Jesus, dann geht es euch besser. Dann ist alles schön, dann habt ihr Ruhe, kommt ihr zur Ruhe, kommt euer ganzes Leben ein Stück zur Ruhe, hat alles seine Berechtigung. Aber wenn Jesus uns ruft, dann ruft er in die Nachfolge. Und das heißt also, dass wir das leben, was er lebt. Gebt ihr ihnen zu essen. Er möchte, dass wir die Menschen mit demselben Blick der Liebe sehen, mit dem er sie sieht. Er möchte, dass wir auch dem anderen sagen können, ich sehe dich, auch wenn du in der großen Masse bist. Ich sehe dich, du bist mir wichtig. Es geht mir um dich. Ja, auch wir brauchen keine gehetzten Workaholics zu sein, die die Werke hervorheben, aber Menschen, die andere sehen und die auch sehen, wann Kairos Gottes, also der geeignete Moment Gottes, der Moment, den Gott für eine bestimmte Sache ausgesucht hat. Ja, wir haben ja dieses Projekt im Norden unserer Stadt Duisburg, wo es heißt Kairos-Projekt. Ja, also das Projekt, was in Gottes richtigen Moment das Richtige tun will. Nicht irgendwie so ein Aktivismus, sondern in dem Moment, wo Gott etwas zu tun hat für uns, da tun wir es. Gebt ihr ihn zu essen. Übrigens, dieser Satz, wie Schafe, die keinen Hirten haben, den hat Jesus nicht erfunden, den hat auch Markus nicht erfunden. Ne? Also hier ist das ja gar nicht als Zitat von Jesus vermerkt, sondern Markus schreibt das hier, er sah die Leute, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Das steht schon im Alten Testament so, und zwar mehrmals. Zwei Stellen. Einmal im 1. Könige, da ist ein Mann namens Ahab, ein König, ein schlechter König. Und dann kommt ein Prophet namens Micha zu ihm und sagt, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Mit anderen Worten, Gott hatte jemanden eingesetzt als König, als Hirten für dieses Volk, aber der hatte sich nicht eingesetzt für dieses Volk. Der gehörte zu denen, die, wie der Prophet Hesekiel dann hinterher mal sagt, Hirten sind, die nur sich selbst weiden. Wellness-Hirten. Die sehen, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene kriegen, aber die Schafe vernachlässigen. Dann gibt es aber auch ein ganz anderes Beispiel. Im Psalm 78 wird über den König David gesprochen. Und da steht, Gott erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafstellen, Von den säugenden Schafen holte er ihn, damit er sein Volk Jakob weiden sollte und sein Erbe Israel. Er weidete sie mit aufrichtigen Herzen und leitete sie mit fähiger Hand. Solche Co-Hirten sucht Jesus. Er, der gute Hirte, sucht Co-Piloten, Co-Hirten, Co-Arbeiter, Mitarbeiter, die bereit sind, so um die Schafe, um die Menschen sich zu besorgen. Nachfolge, das heißt nicht so wie so ein Schäfchen hinterhertrotten. Ja? Einer geht voran und die Schäfchen, die laufen einfach nur hinterher. Nachfolge, da steckt ja auch das Wort Nachfolger in dem Sinn drin, dass jemand das übernimmt, was der andere vorher gemacht hat. Josua zum Beispiel war so ein Nachfolger von Mose. Und auch da steht, damit das Volk nicht ist wie Hirten, die keine Schafe haben, hat Gott nochmal einen eingesetzt, der dem anderen nachgefolgt ist. Und so sind wir Nachfolger Jesu, die in seinem Sinne und an seiner Stelle und in seiner Kraft handeln. Also auch Loveaholics. Aber auch in den Evangelien kommt dieser Ausdruck von den Schafen, die keinen Hirten haben, vor. Und in einem vollkommen anderen Zusammenhang noch einmal. Ich lese aus Matthäus Kapitel 9, die Verse 35 bis 37. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. So viel ist noch gleich, aber jetzt kommt was Neues dazu. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. In dem Text vorher hat er den Jüngern gesagt, so, gebt ihr ihnen zu essen. Aber jetzt sagt er nicht, wo er von den Schafen, die keinen Hirten haben, spricht, so und jetzt Ärmel hochkrempeln und jetzt alle Mann ran. Sondern er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schicke. Der Herr der Ernte hat dich jetzt hierhin geschickt und nicht in die, Krefelder Straße. Ne? Der Herr der Ernte hat auch Leute zu uns geschickt. Ich möchte euch einfach ein bisschen davon weitergeben, wie das bei uns gelaufen ist. Manchmal ist das erstaunlich, was der Herr der Ernte macht. Wir haben ja, wie ihr, glaube ich, wisst, täglich, seit Corona-Beginn, täglich eine Gebetszeit online über Zoom um 18 Uhr. Und wir haben sehr oft als halbwegs überalterte Gemeinde um Mitarbeiter gebetet. Wir brauchten Mitarbeiter für die Arbeit mit Kindern. Wir brauchten Mitarbeiter für den Lobpreis. Wir brauchten Mitarbeiter für Jugendliche. Und wir haben oft darum gebetet, dass Gott uns die richtigen Leute schickt. Und dann bei den Kindern war das im letzten Jahr so, meine Frau kam auf die Idee, wir machen, wie wir das damals auch in Brasilien hatten, wir machen zu Karneval ein paar tolle Tage. Ein paar Tage, in denen wir Kindern von Jesus weitererzählen. Nur, wer soll da mitarbeiten? Sollen wir beide das alleine machen oder gibt es da noch Leute, die mitmachen? Und meine Frau hat Leute angesprochen. Ingeborg, Peter, Nele, Anastasia, Karma, Semphira und so weiter. Und alle waren da. Ja? Und da haben Leute ihre Gaben entdeckt auf einmal, oder wir haben entdeckt, was die für Gaben haben, die bisher noch versteckt waren. Und dann kam auch noch, als wir dann das Sommerfest hatten, jemand dazu, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, jemand dazu, eine Jugendliche, die eigentlich noch nie bei uns aufgetaucht war. Und jetzt auf einmal machte die mit und fand Spaß an der Arbeit. Aber wenn man dann so Mitarbeiter hat, einige sind geblieben, auch für die wöchentlichen Kinderstunden. Andere haben dann gesagt, gut, das war es jetzt für diesmal. Aber wenn man dann so Mitarbeiter hat, dann ist es nicht so, dass man sagt, so, jetzt haben wir für den Herrn der Ernte gebeten und er hat Arbeiter in seine Ernte geschickt und jetzt ist gut. Nee, dann wird es manchmal auch ganz schön schwierig. Dieses Jahr haben wir wieder diese Tage angesetzt und auf einmal war die Anastasia in Afrika. Andere waren krank, andere war das Kind krank und so weiter und so weiter. Und wir standen bis zum letzten Tag da und haben gesagt, pff, wer macht denn jetzt eigentlich noch mit? Und gebetet. Und als wir gestern angefangen haben, ja, da war eine ganze Reihe von den Teenagern auf einmal da, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. Wir haben zwar in unserem Teenager-Treff darauf aufmerksam gemacht, aber auf einmal war eine ganze Reihe da und haben uns nach ihren Fähigkeiten mitgeholfen. Also das Beten um Mitarbeiter ist nicht eine Sache, die man einmal macht und dann hat man es. Und das haben wir als Gemeinde ja vor vielen Jahren, als wir noch nicht da waren, auch besonders gemerkt, als plötzlich auf einmal die ganze Mitarbeiterschaft weg war innerhalb von wenigen Monaten. Mitarbeiter wollen umbetet sein. Mitarbeiter, das ist tägliches Gebet. Ja, und dann im Lobpreis. Wir hatten ja schon mal Leute aus Rumänien, die haben wir euch dann wiederum hier abgezogen. Ne? Die kamen dann zu uns, also wir haben sie nicht abgezogen, aber sie kamen zu uns dann in die Gemeinde, obwohl sie vorher mal hier waren. So ist das halt ab und zu auch mal zwischen den Gemeinden. Wir haben aber darüber gesprochen vorher am Telefon und alles war gut. Und dann haben die bei uns mitgemacht, nur dann waren sie wieder weg, nach Rumänien zurückgegangen. Und jetzt, ich spiele ja Gitarre. Aber ich glaube, mit meiner Stimme kann man keinen Start machen. Ne? Ich habe dann zwar das Mikrofon genommen, habe gesungen, aber naja, so wie mein Sohn kann ich nicht singen. und dann kamen schon mal Renate und Gerd dazu. Die Sonja hat auch ab und zu mal mitgemacht, aber so richtig war das nichts. Und wir haben weiter gebetet für Menschen, die im Lobpreis mitmachen. Ja, und plötzlich ist der Hannes da. Plötzlich kommt die Christine. Und im Schlepptau kam der Christian auch schon ein paar Mal mit. Und auf einmal hatten wir eine Lobpreisband, das hörte sich richtig gut an, was da so lief. Und es war keiner, dass wir jetzt rumgegangen wären oder überall gesucht hätten, wen können wir denn noch ansprechen. Sondern wir haben gebetet um Mitarbeiter und Gott hat sie geschenkt. Und dann mit den Jugendlichen, ja, das war noch ein besonderes Thema. Wir hatten ja bei den Amigos, also unser Kindertreffen, hatten wir einige Jugendliche oder einige Kinder dabei gehabt, die dann so langsam größer wurden und so und zum Amigo-Treffen nicht mehr kommen konnten oder nicht mehr sich da wohlfühlten. Was macht man jetzt mit denen? Tja, wir haben ja nur fast nur Ältere, die jetzt, also wir hätten uns so Leute so 20, 30 vorgestellt, so in dem Alter. Ne? Und wir haben gebetet um Mitarbeiter. Ne? Dann hat Gott gesagt, nö. Und dann hat er den alten Sack von Pastor und seine Frau darauf aufmerksam gemacht. Moment mal, da läuft doch im Moment so eine Serie im Internet, The Chosen. Lad die Jugendlichen doch einfach mal ein, The Chosen zu gucken. Das erste Mal haben wir noch mit euch zusammen gemacht, aber das passte dann zeitlich nicht so ganz. Aber seitdem haben wir jeden Freitagabend einige Jugendliche da, ich würde mal sagen zwischen 5 und 15 so, meistens so um die 7, 8, die dann kommen, mit uns in The Chosen gucken, was zu essen, ein paar Spiele, Tischtennis, Uno und so weiter. Und da ist richtig eine Gruppe draus entstanden. Das sind Leute, die sich mögen, die sich freuen aufeinander. Ne? Manche müssen wir von weit weg abholen und so, aber das gehört dazu. Ne? Und das Gebet, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte, das ist bei uns dann so ein Bumerang geworfen. Du wirfst ihn weg und denkst, na, jetzt wollen wir doch mal gucken, was passiert und boing, trifft er dich selbst. Ne? Auf einmal musste dann doch der alte Pastor noch mal herhalten für die Jugendlichen. Aber denk nicht, dass es dabei bleiben wird. Wir werden um Mitarbeiter beten. Ja, wir werden beten, dass Gott uns da noch Leute schenkt, die das auch in Zukunft übernehmen können. Und wenn ich dann mal in Rente gehe, auch dann brauchen wir einen Nachfolger und da beten wir auch schon für. Und Ich gucke mal, dass der Bumerang nicht wieder zurückkommt, ja? Ja, so sieht das also aus. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er tut das. Er nimmt das Gebet um Mitarbeiter total ernst. Das haben wir so erfahren und wir wollen das mit dem Gebet wirklich fortsetzen. Und wir wollen auch für die Mitarbeiter beten. Garten habe ich jetzt noch gar nicht genannt, auch so ein Bereich, aber Klammer zu. Ne, wir wollen auch für die Mitarbeiter beten, die dann wirklich die Sache auch nach vorne bringen können auf Dauer. Aber da ist noch ein anderer Bereich. Jesus war nicht mit seinen Leuten in der Synagoge oder im Tempel und hat dann gesagt, so, wir brauchen unbedingt noch Leute, die hier das Klo putzen. Und wir brauchen unbedingt noch ein paar Leute, die hier mal die handwerklichen Arbeiten machen. Und wir brauchen unbedingt noch ein paar Leute, die hier eine Jugendstunde abhalten und so weiter. Wo hat Jesus denen das denn gesagt? Draußen, außerhalb der Gemeindemauern. Da draußen hat er Leute gesehen, die unbedingt Hilfe brauchten. Und dann hat er gesehen, das ist jetzt der Zeitpunkt für die. Die sind jetzt von weit her gekommen, um was mitzukriegen. Und jetzt, ja, jetzt muss ich denen was geben. Jetzt ist das dran. Jetzt ist das Gottes Kairos, Gottes Moment. Und das war nicht in den Gemeindegemäuern, sondern draußen. Und das ist es manchmal. Wir suchen zwar Mitarbeiter, aber so für unsere Veranstaltungen in unseren Zirkeln, ne? Wenn wir dann noch jemanden hätten, der noch die Bibelstunde auch noch mal leiten kann und der vielleicht Musik bei der Bibelstunde macht oder was weiß ich auch immer, ja, immer alles herzlich willkommen. Aber Jesus sucht Mitarbeiter, die im Außendienst der Gemeinde sind. Und ich habe das letztes Mal in unserer Gemeinde gesagt und ich sage das nochmal. Ich glaube, wir haben jetzt auch einen Kairos, einen speziellen Moment Gottes. Ihr habt das eben schon erwähnt, da sind so viele Menschen aus der Türkei, aus Syrien. Das ist ja weit weg, da haben wir ja nichts mit zu tun. Können wir ein bisschen Geld hinschicken oder was? Nein, da sind in unserem Umfeld, in so vielen türkischen Läden, sind Menschen, deren Familien was erlebt haben. Und ich habe das in den letzten beiden Wochen hier und da mal gemacht, dass ich in einen türkischen Laden reingegangen bin und was gekauft habe. Man muss ja nicht das Gemüse immer bei Lidl und Aldi kaufen, sondern man kann auch mal dahin gehen und dann gefragt, haben Sie auch Verwandte in der Erdbebenregion? Ihr glaubt gar nicht, wie schnell die Leute mit einem im Gespräch sind, wie schnell die ihr Herz ausschütten, was da alles passiert ist. Und in einem Laden, ich sah die ganze Zeit da auf Türkisch den Fernseher laufen, wo die Nachrichten den ganzen Tag über dudeln und zeigen, wer gefunden worden ist, wer nicht gefunden worden ist und so weiter. Das brennt den Menschen so auf dem Herzen. Und die brauchen jetzt keinen, der wie Jesus damals eine lange Predigt gehalten hat. Die brauchen Menschen, die zuhören. Die brauchen Menschen, die einfach für sie da sind und zeigen, dass sie ein Herz für die Sache haben, dass sie ein Herz für die Menschen haben, weil sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben und die Hirten brauchen. Und ich möchte euch auch dazu herausfordern, lasst uns diese Tage mal verstärkt zum türkischen Laden oder zum syrischen Friseur, eben nicht zu Dolores, sondern zum syrischen Friseur gehen. Ne? Und einfach mal versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, da sind viele Herzen, die ausgeschüttet werden müssen. Und die das hören wollen, dass wir sagen mit Worten oder mit Taten, ich sehe dich. Wir beten.